Hallo, es begrüßt euch der Lefty Stefan vom Golf-Podcast Radio 4 zu einer neuen Ausgabe. Radio 4, der Podcast für jeden Golfer. Denn wir reden über den Profisport, Trainingstipps und auch Golfreisen und vieles, was uns noch so in Sachen Golf beschäftigt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hier ist Stefan von Radio4.de und wir starten heute mit einer kleinen Serie und schauen mal zurück über die Schulter. Aber warum das Ganze? Neulich war ich mit Freunden unterwegs und wir waren auf dem Grün und irgendwie fiel mir ein, Mensch, wisst ihr eigentlich, wie man früher noch aufgetiet hat? Ja, mit einem kleinen Sandhaufen. Da hat man den Ball aufgetiet. Und beim Putten, nee, da konnte man nicht einfach den Ball markieren und aufnehmen, damit der andere putten konnte. Nö, man musste halt um den anderen Ball rumspielen. So war das damals. Aber ganz so weit will ich heute gar nicht zurückgehen. Es wird eine kleine Serie geben und wir fangen heute an im Jahr 1963. Ja, 1963, da erlebte der Gummigriff am Golfschläger, vorher war es halt immer Leder, sein Debüt. Und auch die gegossenen Eisen, 1963, haben die ihr Debüt. Vorher gab es nur geschmiedete Eisen. 1966, Historisches passiert. Meine Wenigkeit kommt zur Welt und es dauert über 4 Jahrzehnte, bis ich den Golfsport für mich entdecke. Dank meines Schatzis. 1967, Charlie Sifford gewinnt die Greater Hartford Open und wird der erste Afroamerikaner, der auf der PGA Tour ein Turnier gewinnt. Ein Jahr später, 1968, knackt Arnold Palmer die 1 Million Dollar, die er in seiner Karriere auf der PGA Tour gewinnt. Im selben Jahr spielt ein gewisser Tommy Moore im Alter von 6 Jahren, 1 Monat und 1 Woche als jüngster Spieler ein Hole-in-One. Was war 1969 so los? Tony Jacklin ist nach 18 Jahren der erste Engländer, der die British Open gewinnt und das nur mit 2 Schlägen vor Bob Charles im Royal Lutheran. Und in diesem Jahr 1969 gibt es auch wieder was Neues in Sachen Technik, nämlich der Graphitschaft. Und die Cavitback-Eisen feiern ihr Debüt. Damit wollen wir die 60er Jahre abschließen und schauen in die 70er. Tony Jacklin wird der erste britische Gewinner der US Open seit fast 50 Jahren in Hazeltine. Bis 2009 war er der letzte Europäer, der die US Open gewann. Und auch 1970? Bill Burke spielt eine 57er in Normandie Country Club und erzielt damit den niedrigsten Score auf einer offiziellen 18-Loch-Runde. 1971 macht der Golfsport einen Ausflug. Die bisher einzigen beiden Golfschläge auf dem Mond wurden vom Astronauten Alan Shepard im Jahr 1971 ausgeführt. Na, ich bin ja mal gespannt, wann wir die ersten Golfschläge auf dem Mars machen. 1972 gelang Tom Doughty ein Rekord, der so, glaube ich, nicht wiederholt wurde. Tom Doughtys Rekord mit 10 unter Par an 4 Löchern im Brockwood Country Club Illinois. Er spielte ein Doppel-Eagle und 2 Hole-in-One und ein Eagle. Wahnsinn! Und im gleichen Jahr stellt Spalding die erste Two-Piece-Golfball-Variante vor, den Topflight. Im darauffolgenden Jahr, 1973, gewinnt Jack Nicklaus die PGA Championship und bricht Bobby Jones' Rekord für die meisten großen Siege mit seinem 14. Titel. Nicklaus gewinnt zum 2. Mal 7 Turniere auf der US-Tour. Ein Jahr später, 1974, gewinnt Gary Player im Alter von 39 das Masters Championship und die British Open. Im selben Jahr wird die World Golf Hall of Fame in Pinehurst, North Carolina eröffnet. Auch ein historischer Moment. Und das Buch Golf My Way von Jack Nicklaus kommt auf den Markt und wird schnell zu einem der meistverkauftesten Sportbücher aller Zeiten. Aha, Golfer können auch Bücher schreiben. Aber es war auch in den 70er Jahren was in Deutschland los. 1975, erste TV-Übertragung einer German Open durch Harry Valerian mit 7 Kameras im ZDF. Die Profikarriere des 17-jährigen Siegers der deutschen nationalen Offenen, Bernhard Langer, neulich 60 geworden. Und kurioserweise entstand nach dieser Übertragung in Deutschland ein Hype in Sachen Golfurlaub. Ja, Golfurlaub war für die Deutschen in den 70er Jahren der Einstieg in den Golfsport. Aber auch bei den Frauen war einiges los. 1976 zum Beispiel, Judy Rankin wird die erste LPGA-Profigolferin, die mehr als $100.000 in einer Saison verdient. Wahnsinn. Und in Sachen Putts wurde 1976 auch eine Bestmarke aufgestellt. Richard Stanwood stellte den Rekord für die wenigsten Putts in einer Runde auf. Er benötigte 15 Putts in Riverside Golf Club in Pocatello, Idaho. 15 Putts, Wahnsinn. Im selben Jahr werden Standardgolfbälle von der USGA verboten, die mehr als 256 Meter in einem Test fliegen. Sachen gibt's. Aber es passiert natürlich im Golfsport auch Kurioses. 1977. Die Polizei erhält eine telefonische Drohung gegen das Leben von US Open Leader Hubert Green, als dieser seine letzte Runde spielt. Green wird während des Turniers nicht informiert und gewinnt das Turnier. 1978 wird die Legend of Golf eröffnet und wird sehr populär, und schon 2 Jahre später wird die Senior PGA Tour ins Leben gerufen. Im selben Jahr gewinnt Gary Player die Masters Championship und damit seinen 9. Major-Titel. Auf der LPGA-Tour sticht Nancy Lopez heraus. Sie gewann in ihrem Rookie-Jahr 1978 5 Turniere in Folge und insgesamt 9 Events in diesem Jahr. 1979, der Ryder Cup verändert sich. Zum ersten Mal spielen auch Golfer vom europäischen Kontinent mit dem britischen und irischen Seite an Seite. Hintergrund ist die Wettbewerbsfähigkeit. Denn auf einmal tauchten auch Golfer vom europäischen Festland auf, speziell aus Spanien und Frankreich. 1979 wurde auch das erste Holz aus Metall von TaylorMade vorgestellt. Also die Technik ging weiter. So, dann wollen wir doch mal schauen, was so in den 80er Jahren oder in den 1980er Jahren los war. Meine Güte, ist das schon lange her. Ganz offiziell wird 1980 die Senior PGA Tour geboren, mit genau 4 offiziellen Veranstaltungen. Jack Nicklaus gewinnt die US Open mit 272 Schlägen. So wenig hat bisher kein US Open Sieger gebraucht. Und auch in Sachen Ball geht es weiter. Und zwar Symmetrie-Standardbälle, wie von Polaris, die sich im Flug korrigieren, wurden von der USGA verboten. Mann, diese ganzen tollen Erfindungen, was würden wir jetzt gerade schlagen, wenn's die noch gäbe? Im selben Jahr bewies Gary Wright, dass man eine 18-Loch-Runde auch unter 30 Minuten spielen kann. Denn er brauchte für den 20-Nosa-Golfkurs in Australien, der immerhin 6039 Meter lang ist und 18 Löcher hat, 28 Minuten und 9 Sekunden. Na, das sollte man nochmal unterbieten können. TPC Sawgrass ist jedem Golfer ein Begriff. Wusstet ihr, wann der eröffnet wurde? Der Tournament Players Club Sawgrass eröffnete 1981 mit seinem umstrittenen Inselgrün an Loch 17. Der Club wird sofort der Gastgeber der Tournament Players Championship. Der TPC Sawgrass wird der Prototyp für ein Dutzend Stadion-TPC-Kurse in den Vereinigten Staaten. Und auch in diesem Jahr, 1981, knackt eine Frau die 1 Million $ Karrierepreisgeld. Katie Whiteworth gewinnt als erste über 1 Million $. 1983, die PGA Tour befreit den ein oder anderen Tourspieler von den wöchentlichen Qualifikationen. Die Top 125 Spieler aus der Geldrangliste werden von dieser Qualifikation, die Woche für Woche betrieben wurde, befreit. Und Steve Ballesteros gewinnt sein zweites US Masters Golfturnier. Und noch ein Highlight 1983. Tom Watson gewinnt seine 5. British Open, aber es sind die ersten in England. Die anderen 4 gewann er in Schottland. Ein Jahr später, 1984, eröffnet der Golfkurs Desert Highlands über 18 Loch in Phoenix nach einem Entwurf von Jack Nicklaus und das auf nur 320.000 Quadratmeter. Ben Crenshaw gewinnt nach 5 zweiten Plätzen sein erstes Major 1984 und Seves Ballesteros besiegt Tom Watson in einer der dramatischsten britischen Open in St. Andrews. Und 1985 kommt mal wieder ein Deutscher ins Spiel. Bernhard Langer, als erster deutscher Golfer, gewinnt sein erstes Major-Turnier, die US Masters. Und in England geschieht Historisches. Europa gewinnt den Ryder Cup. Das erste Mal 1985 und den letzten Gewinn, meine Herren Gesangsverein, der war 1957. Das von uns bekannte Official World Golf Ranking wurde 1986 mit dem Sony Ranking System eingeführt. Das erste offiziell anerkannte Ranking System für den Golfsport der Männer. Die allererste Nummer 1 im April 1986 ist 1985 Masters Champion Bernhard Langer. Für Greg Norman war es bei den großen Masters nicht so richtig das tolle Jahr. Greg Norman hatte die Führung am Schlusstag in jeder der vier großen Meisterschaften von 86, konnte aber nur die British Open gewinnen. Auch im Jahr 1987 passierte wieder einiges. Bei dem British Open, Nick Faldo spielt eine einwandfreie letzte Runde, 18 aufeinanderfolgende Pars und gewinnt damit sein erstes Major. Und nachdem 1985 in England der Ryder Cup an Europa ging, folgte 1987 ein europäischer Sieg im Ryder Cup auf amerikanischem Boden. Und auch was die Weltrangliste betrifft, tat sich einiges. Nur einer der Top 6, Curtis Strange, Platz 5, ist Amerikaner, während 4, Seve Ballesteros, Bernhard Langer, Sandy Lyle und Ian Woosnam, Europäer sind. Aber die Nummer 1 der Welt bleibt Greg Norman. Und im nächsten Jahr gelingt Sandy Lyle auch etwas Historisches. Der erste britische Spieler, der das US Masters gewinnt. Und Seve Ballesteros gewinnt zum dritten Mal die British Open. Und 1988 wird auch die 1 Million $ Gewinn Frage, nein, nicht Frage, Gewinnsumme in einer Saison geknackt. Curtis Strange gewinnt zum Saisonende die Nabisco Championship in Pebble Beach und sein 360.000 Dollar Scheck hebt sein offiziell 1988 verdientes Geld auf 1,14 Millionen Dollar. Ein Hole in One ist eigentlich schon sehr selten. Aber 1989 passierte was ganz Besonderes. Vier Golfer, Doug Weaver, Mark Wipe, Jerry Pate und Nick Price, schlagen ein Hole in One an einem Par 3, dem Loch 6 bei den US Open in Oak Hill. An einem Tag. So, das war es jetzt erstmal bis 1989. Wir machen eine klitzekleine Pause und dann geht's mit den 90er Jahren weiter. Bis gleich. So, da bin ich wieder und dann schauen wir mal, was 1990 so in Sachen Golf unterwegs war, beziehungsweise los war. Hale Thompson von Shoal Creek Golf Club verteidigt seine Clubpolitik, denn am Vorabend der PGA Championship in Shoal Creek besteht er darauf, dass er keine schwarzen Mitglieder zulässt. Das gibt natürlich einen Riesenaufschrei. Und der Club muss relativ kurz danach seine Politik entsprechend ändern. Und PGA Tour und USGA bestehen in der Zukunft bei allen Vereinen auf einen Standardsatz in den Leitlinien für Mitgliedschaften. Also es kam schon etwas Bewegung in den Golfsport. 1990 begannen auch die Bauarbeiten des Shadow Creek Golf Clubs, den teuersten Golfplatz, der jemals gebaut wurde, mit Kostenschätzung von bis zu 60 Millionen Dollar. Tom Fazio schaffte eine Oase in der Wüste von Las Vegas. Vier Jahre später wird der Platz eröffnet. 60 Millionen Dollar. Wahnsinn. Und erst seit 1990 steht in den Regeln, dass der Ball nur 1,8 Zoll Durchmesser haben darf. Also sprich maximal 43 mm. Zum ersten Mal seit 1910 sind die Golfregeln auf der ganzen Welt standardisiert. 1990. Im gleichen Jahr entsteht der Solheim Cup. Im Lake Nona Golf Club in Orlando wird dieser gespielt. Der Vergleich zwischen den USA und Europa der Damen. Eine klare Anerkennung der wachsenden Stärke im Golfsport, was die Frauen betrifft. Im Jahr 1991 gewann ein unbekannter John Daly die PGA Championship in Crooked Stick. Daly gewinnt über Nacht unzählige Fans mit seinem erstaunlichen Schlag vom Tee und scheinbar furchtlosen Spiel. Und in demselben Jahr, Phil Mickelson, ein Amateur, gewinnt die PGA Tour Northern Telecom. Phil Mickelson? Den kennen wir doch. Im gleichen Jahr gewinnt Woznam des Masters und übertrifft damit an der Spitze der Weltrangliste Nick Faldo. Und die Big Bertha von Callaway ist bestimmt auch jedem Golfer ein Begriff. Übergroße Metallhölzer werden eingeführt. Callaway Golf Big Bertha dominiert schnell den Markt. Die Big Bertha Driver werden zu einer der meistverkauften Schläger aller Zeiten. Das war 1991. Die Ära ist noch nicht zu Ende. 1992 kämpft sich Nick Faldo die Weltranglistenposition 1 wieder zurück. Und auch die Jugend macht Furore. Eine 6-jährige Amerikanerin Brittany Andrews spielt ein Hole-in-One auf einem 78 Meter langen Loch bei den Jimmy Tone Golf Club in Austin, Texas. Und 1993 geht's richtig los. Eine Eigentümergemeinschaft von Joe Gibbs und Arnim Palmer kündigt Pläne für The Golf Channel an. Einem 24 Stunden, 365 Tage Kabelservice nur für den Golfsport. Und im selben Jahr gewinnt Bernhard Langer seinen zweiten US-Master-Titel. Und 1993 gewinnen im Ryder Cup die USA 15-13 gegen Europa. Ärgerlich. 1994 gewinnt Ernie Els ein 3-Bahnen-Playoff, der zweite südafrikanische Sieger der US Open gegen Colin Montgomery und Lauren Roberts. Und 1995 machte John Daly wieder auf sich aufmerksam. John Daly beweist, dass sein 1991 auf der PGA Championship gewonnener Sieg kein Zufall war. Denn er gewann die Open Championship in St. Andrews nach einem Playoff mit dem italienischen Constantino Rocco. Daly dominierte das 4-Loch-Playoff. 1996 kommt Tiger Woods ins Spiel. Er wurde der erste Golfspieler, der in 3 aufeinanderfolgenden Jahren den US-Amateurtitel gewinnt. Dies war das 6. Jahr in Folge, in dem er eine USGA-Meisterschaft gewann. Bobby Jones' Rekord von 7 Jahren gelingt ihn leider nicht zu knacken. Aber im September wurde Tiger Woods Profigolfer. Woods war 1996 Rookie of the Year. Damit war 1997 seine erste komplette Saison. Er gewinnt The Masters mit 21 Jahren und 3 Monaten. Dabei spielte er einen 72-Loch-Scoring-Rekord von 270, 18 unter Par und gewinnt mit einem Vorsprung von sage und schreiben 12 Schlägen. Er wird auch der erste Golfer mit asiatischen oder afrikanischer Abstammung sein, der diesen Titel bei den Männern gewinnt. 1997 gewann Tiger Woods noch 3 weitere Turniere. Und Ende der 90er Jahre, genauer gesagt 1999, gewinnt der 23-jährige Tiger Woods seinen zweiten großen Titel, die PGA Championship, mit einem Schlag Vorsprung vor dem 19 Jahre älteren Spanier Sergio Garcia. Und so ganz nebenbei gewinnt er auch die Geldrangliste der PGA Tour in dem Jahr 1999 mit $6,6 Millionen. So, damit bewegen wir uns jetzt im Jahr 2000. Genau. In diesem Jahr spielte Tiger Woods wohl seine beste Saison. Er gewann 11 der 25 Turniere, darunter 3 große Meisterschaften. In dieser Saison lag sein Scoring-Durchschnitt bei 68,11 Schlägen. Damit brach er einen Rekord, an dem niemand mehr geglaubt hatte. Die alte Marke ist von Roy Nelson aus dem Jahre 1945 und lag bei 68,33 Schlägen. Es wurde berechnet, dass seine Führung in der 24 Monate Weltrangliste am Ende des Jahres 2000 so groß war, dass er 2001 eine Auszeit hätte nehmen können und wäre am Ende des Jahres immer noch die Nummer 1 auf der Weltrangliste. Tiger Woods beendet, was als der Tiger Slam bekannt wird. Er gewann alle 4 Professional Masters. Und 2001 gab es auch das schreckliche Erlebnis 9/11 und es wurde beschlossen, dass der Ryder Cup um 12 Monate verschoben wird. Auch das darauffolgende Jahr 2002 wird wieder ein Tiger Woods Jahr, denn er gewinnt das Masters und die US Open und in Sachen Geldrangliste liegt er knapp unter den 7 Millionen Dollar in 18 Turnieren. Bei den Senioren der PGA Tour wird Hale Irving mit 3,02 Millionen Dollar bei 27 Turnieren der Gewinner der Geldrangliste. So, das soll es für heute gewesen sein. Das nächste Mal erzähle ich euch, was in den letzten 15 Jahren im Golfsport so los gewesen ist. Sprich, zwischen 2003 und 2017. Und die Serie wird dann weiter fortgeführt. In der übernächsten Folge hören wir dann einfach mal rein, was in dem ersten Halbjahr des 20. Jahrhunderts in Sachen Golf so passiert ist. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Spiel. Euer Stefan von Radio4.de. Tschüss, bis dann.